Das ist Leidenschaft. Jetzt hat man die durch die Qualität nicht so gut gesehen, aber ich habe kein besseres gefunden. Aber das ist die legendäre gelbe Wand im Stadion in Dortmund. Wie ihr vielleicht wisst, ist mein Sohnemann großer Dortmund-Fan und seit ungefähr 2 Jahren sagt er, ich will da ins Stadion. Und wenn ich gefragt habe, warum, dann war die Antwort, ich will die gelbe Wand sehen. Und dieses Jahr war es endlich soweit. Wir haben es ihm zum Geburtstag geschenkt. Ich war Anfang April mit ihm im Stadion. Ich bin ja jetzt nicht so der Fußballfan, aber ich war dabei. Und wir saßen da so schräg gegenüber der gelben Wand. Und ich sage euch, das ist schon Gänsehaut-Feeling. Wenn die da alle aufstehen und entweder dieses Lied oder You'll Never Walk Alone oder Heyo BVB, da gibt es ja ganz, ganz viele Gesänge und das ist ja auch eigentlich bei jedem Verein so. Das ist schon Gänsehaut-Feeling, weil man merkt, das sind Leute, die haben jetzt Leidenschaft für das, was gleich da unten passiert. Also ich habe mir auch gewünscht, dass die Dortmunder gewinnen, damit mein Sohn nicht enttäuscht ist. Aber für die hing da echt was dran. Und diese Leidenschaft, diese Begeisterung, die da ausgeht, ich meine, das ist natürlich schon irgendwas, was einen ansteckt. Und das ist jetzt auch relativ wurscht, ob man jetzt BVB, Eintracht, Berlin, die Bayern, wen auch immer nimmt. Das ist ja überall im Stadion das Gleiche. Das ist ja das, was so ein bisschen das auch eigentlich sehr unterscheidet, ob man jetzt vorm Fernseher hockt und ein Spiel anschaut oder ob man viel Geld für ein Ticket ausgibt und es live erlebt. Weil da die Leidenschaft rüberkommt, die Begeisterung. Und man merkt denen irgendwie an, da ist sowas wie, wir leben für diesen Verein. Und wenn wir uns die Hymne nochmal angucken, Borussia Dortmund, du bist unser Leben. Borussia Dortmund, du nur ganz allein. Borussia Dortmund, hast uns so viel gegeben, wir sind dir treu und werden's immer sein. Also ganz ehrlich, das ist mehr als ein religiöser Anklang. Also sowas könnten wir auch im Gottesdienst singen. Ein Leben gegeben für den Herrn der Welt, ein Leben gegeben für das, was wirklich zählt. Ich meine, das ist Lobpreis, was die zelebrieren. Mit einer Leidenschaft und Inbrunst. Und natürlich, wenn du da tausende von Leuten da hast, ist es nochmal ganz anders als im Hauskreis oder hier. Oder ich meine, das merken wir hier auch, wenn wir auf einer großen Konferenz sind und da miteinander gewaltig schmettern, kommt auch ein ganz anderes Feeling auf. In so einem Stadion, da wird gelobpreist. Und dort spürst du, dass Menschen sich für etwas leidenschaftlich einsetzen wollen. Und ich glaube, dass wir Menschen alle, je nach Persönlichkeitstyp natürlich unterschiedlich ausgeprägt und unterschiedlichen Äußerungen, uns für etwas leidenschaftlich einsetzen wollen. Dass wir für etwas da sein wollen, was uns begeistert und überzeugt und dass wir uns dafür hingeben wollen. Und hier in diesem Text entdeckt ihr sowohl Emotion als auch Entscheidung. Die Entscheidung zu sagen, ja, ich bin diesem Verein treu. Ich würde Leidenschaft so definieren. Leidenschaft ist die Bereitschaft, sich begeistert für eine Sache einzusetzen, von der man überzeugt ist, selbst wenn es etwas kostet oder auch wenn es Nachteile bringt. Und echte Fans haben Leidenschaft. Und man kann ihre Begeisterung spüren. Also als ich da mit zu dem Stadion dahin marschiert bin, da ging es mir so wie Davina, dass ich dachte, es ist ja unglaublich, was man alles kaufen kann, wo BVB draufsteht. Und wie viele Buden es da gibt, wo man dieses Zeug kaufen kann. Und sie haben damals gegen Mainz gespielt und natürlich waren auch so Wagen, so fast wie Imbisswagen, sahen die aus, voller Mainz 05 Sachen da. Und ich habe mir gedacht, ja, mal so ein Schal oder so, aber es ist der Hammer, was man da alles kaufen kann. Und man kann diese Leute davor stehen sehen und die Augen glänzen. Und die Begeisterung kann man spüren. Du bist unser Leben. Hast uns so viel gegeben. Da ist Emotion, da ist Begeisterung. Und gleichzeitig ist da eine Überzeugung. Eine Entscheidung, die ich getroffen habe, weil ich von etwas überzeugt bin. Wir sind dir treu und werden es immer sein. Ein echter Fan, soll ich mir sagen lassen, steht zu seinem Verein auch durch alle Niederlagen, alles Chaos, was manchmal im Fußball passiert, alle Enttäuschungen, sogar wenn er absteigt, der Verein, ist ein echter Fan immer treu. Er nimmt also auch Nachteile für sich in Kauf und er steht dazu. Und es ist der Hammer auch, was manche Menschen wirklich ausgeben für ihren Verein. Das ist ja nicht nur, dass man sich mal ein Ticket kauft und ins Heimspiel geht, sondern manche, die fliegen ja dann auch, wenn es ein Champions League-Spiel ist oder wenn die Nationalmannschaft spielt, quer durch die Welt. Die fliegen zu einer WM oder nach Moskau oder sonst wohin und sind ganz schnell mit ein paar tausend Euro dabei, nur um ein Spiel mitzuerleben. Und manchmal nicht mal im Stadion, sondern irgendwo draußen, weil sie keine Karten mehr gekriegt haben. Aber sie sind bereit, sich das etwas kosten zu lassen. Es darf auch Nachteile bringen. Leidenschaft heißt, ich bin auch bereit zu leiden. Deswegen heißt es ja Leidenschaft. Ich bin auch bereit für die Sache, von der ich begeistert bin und überzeugt bin, zu leiden. Und diese Leidenschaft, die finden wir auch in der Bibel. Die finden wir zum Beispiel in dieser Szene. Hier seht ihr Petrus und Johannes, die beiden Apostel, wie sie vor dem Hohen Rat stehen. Sie wurden von der Tempelpolizei verhaftet, weil sie im Tempel von Jesus geredet haben. Und sie stehen vor dem gleichen Gericht, das ein, zwei Monate vorher Jesus von Nazareth zum Tode verurteilt hat. Die dafür gesorgt haben, dass Jesus den Römern übergeben wird, dass er geschlagen wird, dass er eine Tornenkrone kriegt und dass er an dieses Kreuz kommt. Und vor den gleichen Männern stehen jetzt Johannes und Petrus und müssen sich verantworten. Was habt ihr getan? Was habt ihr gesagt? In welcher Vollmacht habt ihr das getan? Wer hat euch das eigentlich erlaubt? Könnten Deutsche sein. Wer hat euch das eigentlich erlaubt? Ja, woher kommt eure Vollmacht? Und da ist dieser Petrus, der ungefähr zur gleichen Zeit, als Jesus verurteilt wurde, gesagt hat, diesen Jesus von Nazareth, den kenne ich nicht. Mit dem habe ich überhaupt nichts zu tun. Ja, schon mal von dem gehört. Und dieser Petrus stellt sich hin und sagt, wir haben einen Menschen geheilt im Namen Jesu von Nazareth, den ihr ans Kreuz schlagen habt lassen und zu dem sich Gott bekannt hat und er auferstanden ist von den Toten. Und Petrus steht da wie ein Fels in der Brandung. Und ein Johannes, von dem man annimmt, dass er abgehauen ist, einer Szene in der Passionsgeschichte, steht daneben und stimmt mit ein. Ich meine, ihr Leben steht auf dem Spiel. Sie sind schon verhaftet, sie waren schon eine Nacht im Gefängnis und stehen jetzt vor diesen hohen Würdenträgern und sie sagen, wir können es ja nicht lassen, von dem zu reden, was wir gesehen und gehört haben. Wir können es nicht lassen. Wisst ihr, ich finde es toll, wenn wir hier gemeinsam im Gottesdienst singen, ich kann nicht schweigen von dem, was du getan hast. Das ist ein schönes Lied. Und es ist schön, wenn das eure Begeisterung über Jesus zum Ausdruck bringt. Aber es ist eine völlig andere Situation, ob du sowas in einem Gottesdienst singst oder ob da Menschen vor dir stehen, die über dein Leben entscheiden werden und ob du dann sinngemäß das Gleiche sagst und sagst, sorry, es geht nicht anders. Ich muss von diesem Jesus reden, an den ich glaube. Und in diesem Petrus, da ist was passiert. Er, der zu feig war, sich im Hof der hohen Priester zu Jesus zu bekennen, steht jetzt vor diesen, die über ihn zu Gericht sitzen und sagt, ich stehe zu diesem Jesus, ich kann nicht anders. Ich muss von ihm reden. Ja, da ist was passiert. Jesus ist auferstanden und Jesus ist ihnen begegnet. Ostern ist passiert und es ist noch was Zweites passiert. Pfingsten ist passiert. Der Heilige Geist ist gekommen und hat sie erfüllt. Er gibt ihnen die Kraft, die sie jetzt brauchen. Und dieser Geist Gottes, der gibt Johannes und Petrus die Leidenschaft für Jesus. Diese Bereitschaft, für diesen Jesus jetzt auch zu leiden, für ihn Nachteile in Kauf zu nehmen. Er gibt ihnen die Kraft. Und überall, wo der Heilige Geist Menschen erfüllt und Menschen bewegt, da darf Glaube übrigens auch etwas kosten. Da sind Menschen auch bereit, etwas einzusetzen, etwas zu wagen, etwas zu riskieren. Weil der Heilige Geist den Blick auf das lenkt, was Jesus getan hat. Hast uns so viel gegeben. Dieser Christus, der für uns gestorben ist, der wirklich Leidenschaft für uns bewiesen hat. Und deswegen stehen da zwei Menschen vor Gericht, die leidenschaftlich sind. Und für mich besteht Leidenschaft aus zwei Komponenten, die beide zusammengehören, zwei Teile. Leidenschaft besteht aus Begeisterung und aus Überzeugung. Begeisterung, das ist so dieses Emotionale, dieses, ich kann die Klappe nicht halten, mein Herz ist voll und es muss irgendwie raus. Aber Begeisterung ohne Überzeugung wird zu einem emotionalen Strohfeuer. Das brennt kurz auf, aber es wird nicht gefüttert. Da ist nichts, was wirklich hält. Begeisterung allein, das sind die Schönwetterfans, die ins Stadion gehen, wenn die Eintracht gewinnt. Und wenn sie verliert, sind sie nicht da. Die, die auf der Welle des Erfolgs mitschwimmen, die gerne mitfeiern und mitjubeln, aber die eben nicht dabei bleiben, wenn es auch mal bergab geht. Aber genauso ist Überzeugung ohne Begeisterung irgendwie seltsam. Das sind so Leute, die so verbissen sind, die an ihren Überzeugungen und Wahrheiten und Standpunkten so festhalten und die rechthaberisch durchsetzen wollen, die sich auf einen Standpunkt zurückgezogen haben und den verteidigen, anstatt fröhlich und leidenschaftlich davon zu reden. Überzeugung ohne Begeisterung ist oft trocken, blutleer und ohne Freude. Und deswegen kann man von Sachen überzeugt sein und sogar recht haben, aber es steckt nicht an, weil die Begeisterung fehlt. Aber beides zusammen kann Leidenschaft geben. Und deswegen sind leidenschaftliche Christen Menschen, die von Jesus begeistert sind und von seiner Lehre überzeugt sind. Und da kommt beides zusammen. Begeisterung und Überzeugung. Es ist die Frage, wie werde ich denn begeistert? Ich meine, es funktioniert ja nicht so, dass man jetzt sagt, oh, ich sitze jetzt hier im Gottesdienst und der Heil redet über Begeisterung und ab sofort bin ich von Jesus begeistert. Ich entscheide mich jetzt dafür und jetzt gehe ich begeistert von Jesus durch die Gegend. Wäre schön, wenn es so wäre. Ne? Aber so funktioniert es ja in der Regel nicht, dass man auf den Knopf drückt und dann kommt die Begeisterung raus. Und nee, Begeisterung entsteht da, wo der Geist Gottes uns etwas mit Jesus erleben lässt. Man kann Christsein auch ohne Begeisterung leben. Und diese Zeiten, die gehören auch dazu. Manchmal nennt man die auch Wüstenzeiten. Das sind Zeiten, wo man aus der Konserve lebt. Wo man sich daran erinnert, was man mal mit Jesus erlebt hat. Und von der Überzeugung. Wo man weiß, das ist richtig. Und ich habe was erlebt. Aber ganz ehrlich, immer nur Konserven essen? Kann man mal. Immer nur Ravioli aus der Dose? Ist so eine frisch gekochte Pasta nicht besser? Und so ist es auch mit dem Glauben. Man kann aus der Konserve leben und manchmal gibt es so Zeiten, da geht es auch nicht anders. Aber irgendwie schmeckt es dann doch abgestanden. Und dann kommen so Lieder wie "Der Hirsch lechzt nach frischem Wasser", nach frischem Wasser. Und unsere Seele sehnt sich nach Gott, der mit seiner Liebe, mit seinem Geist etwas in uns erfrischt, etwas Frisches uns gibt, etwas Neues uns gibt. Und Begeisterung lebt davon, dass wir mit dem Heiligen Geist neu erfüllt werden und dass wir etwas erleben mit diesem Jesus Christus. Und ich denke, dass das Geheimnis von Begeisterung an Jesus ist, dass wir etwas mit Jesus erleben und ihm begegnen. So wie Johannes und Petrus damals. Sie waren erfüllt mit dem Heiligen Geist und sie gingen zum Tempel am Nachmittag gegen 3. Und sie kamen zu dieser schönen Pforte, so heißt dieses Tor, und da sitzt immer der gleiche Typ, der bettelt. Ein gelähmter Mensch. Von Geburt an gelähmt. Und er macht das, was alle in Jerusalem damals machten, die gelähmt waren, die krank waren, die sich nicht selber was verdienen konnten. Er bettelt. Eine milde Gabe. Hast du mal einen Euro? Und Petrus und Johannes sind schon oft wahrscheinlich an ihm vorbeigelaufen. Sie kennen ihn. Wahrscheinlich haben sie ihn auch schon mal was reingeworfen. Aber an diesem Tag ist etwas anders. An diesem Tag hören sie anscheinend die Stimme des Heiligen Geistes, der ihnen sagt, heute passiert was. Und sie hören auf diese Stimme des Heiligen Geistes und sie bleiben vor diesem Mann stehen. Und in Klammern, dann machen sie etwas, was ich höchst erstaunlich finde. Sie bleiben stehen und sagen, sieh uns an. Beobachtet mal, wie Menschen mit Bettlern umgehen. Man wirft was rein. Ganz viele gucken nicht hin, wollen die Armut, das Leid nicht wahrnehmen. Die beiden bleiben stehen und sagen, sieh uns an. Und dann sagen sie diesen berühmten Satz, Silber und Gold habe ich nicht, sagt Petrus, aber was ich habe, das gebe ich dir. Im Namen Jesu Christi von Nazareth, steh auf und geh umher. Und dann nimmt Petrus diesen Bettler und zieht ihn hoch. Und plötzlich funktionieren die Beine, die Muskeln, die Gelenke, die Knochen. Es funktioniert wieder. Und es passiert ein Wunder der Heilung. Und es bricht Begeisterung durch und Lob durch. Die Menschen merken, Christus ist hier. Er ist gegenwärtig. Er ist nicht tot. Er ist unsichtbar durch seinen Geist gegenwärtig. Ich glaube, solche Erlebnisse von dieser Art, vielleicht nicht unbedingt eine Heilung, aber dass wir merken, Jesus Christus ist da. Er redet mit mir, er spricht mich an, er hat mir was zu sagen. Oder ich spüre, er vergibt mir meine Schuld. Er schenkt Versöhnung mit anderen Menschen. Ich erlebe Veränderung. Ich kann staunen über seine Schöpfung. Ich bete und Gott erhört mein Gebet. Begegnungen und Erlebnisse mit Christus, die brauchen wir. Sie stärken und sie halten unseren Glauben lebendig. Diese Art von Wunder. Und manchmal sagen mir Leute, wie kann ich denn sowas erleben? Und ich glaube ganz bestimmt nicht, indem du auf deinem Sofa sitzen bleibst. Die meisten Wunder in der Bibel sehen wir da, wo Menschen sich auf den Weg gemacht haben, um etwas für Jesus in dieser Welt zu tun. Wo sie plötzlich merken, wir beten für andere, wir laden sie ein, wir reden mit ihnen über Jesus, wir tun Taten der Gerechtigkeit, wir setzen uns ein gegen Unrecht, wir sind für andere da. An dieser Stelle werden die meisten Wunder erlebt. Vielleicht nicht die Heilung, aber doch die kraftvolle Gegenwart Jesu. Und damit ist der erste Teil von Leidenschaft, die Begeisterung. Und gleichzeitig, ich habe es vorhin gesagt, und wir wissen das alle, was passiert eigentlich, wenn die Erlebnisse ausbleiben? Wenn es uns dreckig geht, wenn es uns schlecht geht, wenn wir Jesus nicht spüren. Und wie können wir diese Erlebnisse überhaupt richtig einordnen? Dafür brauchen wir auch Überzeugungen. Eine Überzeugung, die aus den Worten und der Lehre Jesu erwächst. Und die Überzeugung entsteht dann, wenn wir durch die Hilfe des Heiligen Geistes die Bibel verstehen. Denn der Heilige Geist führt uns auch immer in die Bibel, immer in das Wort Gottes. Er steckt ja hinter der Bibel, er hat ja dafür gesorgt, dass sie entstanden ist. Und gleichzeitig will er uns helfen, sie zu verstehen. Die Jünger waren 3 Jahre mit Jesus unterwegs. Und Jesus hat davon geredet, dass er sterben und auferstehen wird. Und was sagt Freund Petrus? Bloß nicht! Das darf nicht sein! Er hat es nicht kapiert. Aber er war 3 Jahre lang dabei. Er hat 3 Jahre lang gelernt. Und jetzt als dieser Mann geheilt ist und er predigt vor den Leuten, die sagen, was ist eigentlich hier passiert, da sagt der gleiche Petrus, Gott aber hat erfüllt durch den Mund alles, was er durch den Mund aller seiner Propheten zuvor verkündet hat. Und was ist das? Dass Jesus leiden und auferstehen wird. Jetzt hat er es kapiert, der gute Petrus. Und er zitiert in dieser Predigt aus dem Alten Testament. Er sagt, hat nicht schon Mose gesagt, dass ein Prophet kommen wird wie ich? Mose, der große Mann der Geschichte Israels. Und dann greift er noch weiter zurück zu Abraham, dem Stammvater. Durch ihn sollen gesegnet werden alle Völker dieser Welt. Und Petrus hat die Schrift verstanden. Er konnte sie erklären, weil der Heilige Geist sie ihm aufgeschlossen hat. Aber gleichzeitig, Petrus kannte diese Stellen auch. Wahrscheinlich hat er sie auswendig gelernt, als Teenager, als Kind. Und ich glaube, dass das auch wichtig ist, dass wir uns mit diesem Wort Gottes auseinandersetzen, wenn wir als Christen überzeugt und überzeugend sein wollen. Dass wir Zeiten brauchen, wo wir uns mit Gottes Wort auseinandersetzen. Indem wir es selber lesen aus erster Hand und indem wir mit anderen reden und uns von ihnen erklären lassen aus zweiter Hand. Beides ist wichtig, denn nur so kann Überzeugung wachsen. Und dann kommen in Leidenschaft Begeisterung und Überzeugung zusammen. Und Petrus und Johannes, die haben eine Leidenschaft für Jesus, nicht zuletzt deswegen, weil sie gemerkt haben, da wird nicht was von mir gefordert, was Jesus selber nicht gelebt hat, sondern sie merken, dieser Jesus hat ja selber seine Leidenschaft für uns am Kreuz bewiesen. Er hat ja für uns gelitten. Er hat ja gezeigt, wie leidenschaftlich er für uns da ist und er uns liebt. Und deswegen kann Fußball tatsächlich höchstens die schönste Nebensache der Welt sein. Trotz aller Fangesänge weltweit. Die Hauptsache für uns als Christen kann niemals der Fußball sein, niemals ein Hobby sein, niemals was auch immer sein. Die Hauptsache für uns kann eigentlich immer nur Jesus Christus selber sein, der am Kreuz gezeigt hat, wie leidenschaftlich er uns liebt. Und der uns viel, viel mehr gibt als jeder Fußballverein. Und wenn Martin Luther heute leben würde, der ja gerne irgendwelche Kneipengesänge zu Kirchenliedern gemacht hat, dann würde er vielleicht ein Lied schreiben, das heißt, Jesus Christus, du bist unser Leben. Jesus Christus, du nur ganz allein. Jesus Christus, hast uns so viel gegeben. Wir sind dir treu. Und werden's immer sein. Man muss das nicht auf die BVB-Melodie singen, man muss auch nicht diese Worte gebrauchen. Aber die Einstellung, die Leidenschaft, davon können wir als Christen lernen und das auf Jesus zeigen. Und dazu brauchen wir Pfingsten. Dazu brauchen wir den Heiligen Geist, der uns diese Erlebnisse mit Christus schenkt, dass wir begeistert werden, der uns erfüllt mit Freude und Kraft. Und wir brauchen die Überzeugung, die dadurch entsteht, dass der Heilige Geist uns zeigt, was die Bibel uns lehrt. Dass wir es verstehen und anwenden können und merken, das ist die Wahrheit. Wir brauchen diesen Heiligen Geist, um den es am Pfingsten geht, weil er unsere Herzen in Brand steckt. Und das Lied, das wir jetzt miteinander singen, das kann man mitsingen und mitbeten. Man kann es auf sich wirken lassen und mitbeten. Man kann einfach nur zuhören. Aber es geht darum, dass die Liebe Gottes seine Leidenschaft uns erreicht und zu leidenschaftlichen Menschen macht. Amen.